Hallo an alle da draußen. Ihr hört wieder den Zwingenberger Podcast mit Ellen.
Das bin ich. Und Christel.
Das bin ich.
Heute haben wir echt einen Special Guest. Ich stelle ihn euch aber nicht vor. Das kann er jetzt nämlich mal selber machen.
Rudi Olbrich vom Obertor, Café Piano. Mit meinem Namen kennt mich kaum jemand, weil mich alle nur unter dem Namen der schräge Rudi kennen. Und egal, wo ich hinkomme, also Rudi, der Name, ja, den habe ich auch nicht benutzt, der ist gut besetzt in Darmstadt, ja.
Also der schräge Rudi. Also Leute, ihr wisst jetzt, wer hier bei uns sitzt im Podcast. Und ich möchte dich gerne fragen, Rudi, wieso denn eigentlich der schräge Rudi? Das wollen wir doch wissen.
Ja, na, das ist die ursprüngliche Geschichte. Ich habe sehr viel mit alten Pianos gespielt, weil ich nicht so viel Geld hatte. Aber an 15 Kneipen alte Pianos stehen gehabt und die waren meistens verstimmt oder ein bisschen verstimmt. Und da war die Musik schon ein bisschen schräg. Und dann habe ich von früher noch gekannt den Pianisten Fritz Reichelt, Berliner. Und der hatte ein paar Schallplatten veröffentlicht. Und dann habe ich auch eine Schallplatte veröffentlicht und habe sie auch genannt Schräge Otto.
Schräge Otto, ja.
Ja. Und da gab es gleich ein Problem mit dem Verlag. Die haben gesagt, der Name ist immer noch geschützt, obwohl der Mann schon 50 Jahre tot ist. Und da waren die Cover noch nicht gedruckt. Und da habe ich im letzten Moment noch Vollbremsung gemacht und habe aus dem schrägen Otto Schrägen Rudi gemacht.
Also
und
du da, hast dir den Namen selbst gegeben.
Da kommt es her, ja.
Toll, und fantastisch.
Als zweites ist es eben auch für meine Spielweise, weil ich kein ordentlicher Notist bin und da mache ich meine Harmonien manchmal nach meinem Ermessen. Und wenn dann jemand kam und sagt, also da gehört Astur hin und dazwischen den B oder so, da sage ich, naja, also ich spiele schräg, ich mache die Harmonie ein bisschen anders. Das war die Ausrede, dass ich kein Perfektionist bin. Gell?
Musik hat ja eine große Vielfalt. Also ich denke, ob du jetzt ein B oder ein Ass oder ein Cis oder ein Fis oder sonst irgendwas spielst, es ist ja tonal, atonal. Also das Musik hat eine große Diversität eigentlich.
Ja. Es gibt Stücke, die kann man mit 3 Akkorden spielen und dieselben Stücke kann man auch mit 15 Akkorden spielen.
Ja. Ich würde an dieser Stelle gerne die Uhr nochmal zurückdrehen. Du bist geboren im Sudetenland, im damaligen Tschechien. Wie verlief deine Kindheit, deine Jugend? Wie war das damals für dich?
Ja, also ich bin geboren eigentlich in Deutschland. Hab noch ein Hakenkreuz auf dem Geburtsschein. Da war dieses Gebiet, wo ich herkomme, Deutsch, Sudetenland. Aber dasselbe Gebiet, wo ich herkomme, war Jahre vorher tschechisch. Da ist meine Mutter ist in Tschechei geboren, 20 Jahre, 25 Jahre früher. Und 20 Jahre vorher in demselben Ort ist mein Opa geboren, aber der ist in Österreich geboren. Also da komme ich her. Da komme ich her und dann ist es eben Tschechei, Tschechoslowakei geworden. Ja, und dann sind wir alle zu Tschechen eigentlich deklariert worden.
Ja, ja, genau. Ja. Gibt es Erlebnisse so von deiner Kindheit oder der Jugendzeit, die so ganz besonders sage ich jetzt mal, prägend gewesen sind.
Ziemlich negativ, weil die Deutschen waren eben, ja, unbeliebt ist zu wenig. Also es gab schon Hass, immer noch. Obwohl mein Vater, und der hat sich nie was zum Schulden kommen lassen, aber das war einfach da.
Ja.
Lange Zeit. Obwohl mein Vater Tschechisch konnte, Deutsch konnte, hat auch bei Behörden Tschechischen und vorher bei Deutschen gearbeitet, aber diese Antipathie, die war da.
Ja. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du auch politisch aktiv warst zu der Zeit.
Ja, das war dann, wo ich 25, 26 war, in den Jahren 66, 68, da war ich politisch, da war schon der Umsturz, man nannte das der Sozialismus mit menschlichen Anliegen. War ich an der ersten in der Dubček-Partei und der Václav Havel, Vašek, der kommt auch aus der Gegend. Es waren schon fast Zellen, die da Einfluss versucht haben zu gewinnen, ja, politisch.
Was hat dich fasziniert an dieser Entwicklung damals? Denn du hast ja gesagt, du warst aktiv, politisch aktiv und hast auch die Konsequenzen dafür tragen müssen. Ja,
es war ja die politische Situation, die war immer unerträglicher, weil das politische Apparat eben undemokratisch, ja. Da die Entwicklung von Menschen war eigentlich davon bestimmt, wo man herkommt, wer deine Eltern waren. Also die Kinder von Arbeitern ist auch was Gutes dann, ja, kann ich nicht sagen, aber die Kinder von Arbeitern oder von normalen Verhältnissen, die haben absolut den Zugang gehabt zur Bildung. Und die Kinder, die irgendwo aus der Mitte oder sogar mit deutscher Spur noch, die waren natürlich sehr unterdrückt und die durften eigentlich nicht studieren.
Wo standst du? Was war deine persönliche Situation?
Ja, meine war, ich wollte Maschinenbau studieren und habe sehr gute Zeugnisse gehabt, aber ich bin einfach nicht zugelassen worden. Ja, und da habe ich dann Werkzeugmacher gelernt, um dann weiter irgendwann zu studieren, habe ich gedacht, aber das hat sich immer noch nicht gebessert. Und dann habe ich Abendschule im Ingenieurstudium gemacht, fünf Jahre.
Ja. Also ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was es heißt, unter den Umständen jung zu sein und aufzuwachsen. Und wir leben hier immer noch, Gott sei Dank, in einer einigermaßen noch gut funktionierenden Demokratie.
Ja, ja.
Wir haben keine Vorstellung, was es heißt, für Grundrechte kämpfen zu müssen. Und Bildung, zum Gymnasium gehen oder den Beruf ergreifen, den man gerne ergreifen möchte, das ist für uns selbstverständlich.
Ja, ja, das war da nicht gegeben.
Du bist dann in den Westen gekommen. Für uns bist du einfach der Musiker beruflich schlechthin. Ja, aber du hast auch andere Sachen gemacht vorher, bevor du...
Nein, ich bin nach Reutlingen, dann war ich in Hannover, dann war ich am Starnberger See. Und eine Tante habe ich gehabt in Hannover, aber das konnte ich überhaupt nicht ertragen, weil das so Flachland ist. Gell? Ich musste irgendwo Berge sehen, gell? Und ich komme von den Bergen. Und irgendwo alte Baustruktur, das hat mich schon immer fasziniert. Ich komme aus einer Stadt, die ist genauso alt wie Zwingenberg, deshalb habe ich mich schon in Zwingenberg, in die alten Häuser und in mein altes Haus verliebt. Gell?
In Zwingenberg?
Ja.
Und
weil,
zu welcher Zeit hast du dein Zelt in Zwingenberg aufgeschlagen?
Ja, also 68 bis 72 habe ich als Techniker, weil Ingenieur war nicht anerkannt, voll als Techniker bei Robert Bosch in Reutlingen gearbeitet und dann gab es die Möglichkeit für Maschinenbauingenieure Aufbaustudium in Darmstadt für berufliche Schulen und da habe ich mich angemeldet und so bin ich nach Darmstadt.
Das heißt, da standen erst die Zeichen nach Lehramt, ne?
Ja.
Wie ging das damit weiter, weil du bist ja kein Lehrer geworden?
Ja. Ach ja. In der Entscheidungsphase vor der Referendarzeit, Ich habe schon ganze Zeit die Jahre, wo ich in Darmstadt studiert habe, habe ich Musik gemacht und war eigentlich einigermaßen erfolgreich, Schallplatte gemacht und sehr gute Auftritte, gutes Geld verdient. Und dann habe ich in Zwingenberg dieses Haus am Obertor entdeckt, das ehemalige Gasthaus zur Krone. Total vergammelt, aber irgendwie hat es für mich ein Fluidum gehabt und da habe ich gesagt, also das versuche ich irgendwie zu kriegen. Und das hat eigentlich dann auch bewirkt, dass ich gesagt habe, also ich muss viel Geld verdienen mit weniger Arbeit. Das war die Musik eigentlich prädestiniert dazu. Damals hat man noch gutes Geld verdient als Musiker. Und als ich das Haus dann gekauft habe, war klar, also das schaffst du als Lehrer nicht. Also dann bleibe ich bei der Musik, weil das auch so gut lief.
Ja, da muss ein bisschen mehr finanziell bei rumkommen und dann könntest du das Haus wahrscheinlich herrichten und renovieren und so weiter.
Ja. Also das war ein böser Kampf. Also da war ich bei 6, 7 Agenturen und es waren Wochen oder Monate, wo ich fast jeden Tag gespielt habe. In Sachsenhausen und weiß Gott, und bis nach Bremen und Hannover, Steuerndieb da, den ganzen Festivals. Da war ich eigentlich nur unterwegs.
Und du hast dann nebenbei hier das Haus renoviert, weil du hast ja gesagt, das stand ja eigentlich es sollte abgerissen werden.
Ja,
ne?
Ja. Das war schon zum Abriss bestimmt und da im letzten Moment habe ich mit dem ehemaligen Besitzer, Herr Peppler hieß der, ich weiß nicht, ob ich den entdeckt habe oder der hat es irgendwo erfahren, dass ich mich dafür interessiere. Und da haben wir uns zusammengesetzt und da hat der gesagt, also ich habe da schon Käufer und es ist eigentlich schon wie gesagt zum Umbau und so, es wird abgerissen, aber es zerreißt mich. Und dann hat er gemerkt, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, wie der dazu kam, dass ich das Potenzial hätte, das wirklich aufzubauen und zu erhalten. Ja, und da sind wir dann mit dem Peppler nach Wiesbaden und da ist der Chef von Denkmalschutzbehörde, der Herr Dr. Liekes, ist persönlich hier vorbeigekommen, hat sich das angeguckt und hat Vollbremsung gemacht und hat gesagt, dieses Haus, das bleibt stehen und damit ist die Bebauung da in dem Eck, wo eigentlich so Supermarkt à la Auerbach Stadtmitte entstehen sollte, ist alles im Eimer
gelandet. Also was für ein toller, ich meine, Zufall der Geschichte oder ich denke so
ja, das war Zufall,
ja. Oder persönliche
göttliche Eingabe,
Gefühle, Vibrations, immer, was dazu geführt hat, dass wir jetzt das Café Piano immer noch haben. Wie kam es eigentlich zu dem Namen Café Piano? Hast du den gewählt oder war das so?
Weil ich eben Pianist war und ich wollte, dass da in dem Café so viel und so oft wie möglich Klavier gespielt wird, weil ich einfach irgendwann entdeckt habe, das ist meine Erfüllung. Ja.
Ja, du hast ja auch da vor Ort live gespielt.
Da habe ich sehr lange live gespielt,
ja.
Bei allen Bewirten, ich muss zugeben, da habe ich manchmal die Wirte dazu erstmal vergewaltigen müssen. Du musst jeden Mittwoch wenigstens Musik machen, aber die Mittwochs waren eigentlich die Renner, gell? Weil ich auch sehr viele, wenn man so viel Musik macht, kennt man viele Musiker. Und da kamen Freunde oder sowas, da haben wir mal uns zu dritt getroffen, ja, vierhändig gespielt und ist eigentlich so lockere Weise, irgendwie die Kunst unter die Menschen zu bringen. Ja. Und es war damals angesagt, heute leidet es schon ein bisschen, ja.
Ja, es war eine andere Zeit, vor 30 Jahren ungefähr, oder 40 Jahren schon ungefähr.
Ja.
Heute ist es, hat sich das ein bisschen geändert, das glaube ich auch.
Ja, gewaltig. Ja, das ist überall. Also ich bin nach 20 Jahren durfte ich das erste Mal nach Tschechei fahren. Und da die Stadt, Trautenau heißt das, hat genauso viel Einwohner wie Bensheim, 25.000. auch uralte Stadt, und da waren immer 5, 6, 7 Lokale, wo wirklich Live-Musik gemacht wurde, manchmal 2- und 3-mal der Woche. Ja, und das wollte ich hier auch machen. Und das ist dann, auch da ist es nicht mehr.
Mhm. Ist aber vorbei. Bis heute ist ja auch dein Café Piano eine Event-Location, oder? Ja, man kann ja das als Veranstaltungsort buchen. Und mit Musik von dir oder einfach als...
Ja, ich biete es an. Ja. Also nicht alle wollen das, gell? Das meine ich ja. Und lieber Computer und 20.000 Titel. Aber ist oft, also mindestens Hälfte der Veranstaltungen, da spiele ich dann entweder ein Ständchen, eine halbe Stunde, Stunde, und manchmal artet es aus, da spiele ich dann 3 Stunden. Ja. Es ist sehr verschieden, das Publikum. Gell? Manche lieben es, manche lieben es nicht. Mhm. Ja.
Das ist auf jeden Fall ein wunderschönes Areal, auch mit diesem Biergarten dabei oder diesem Innenhof. Dann hatte es ja noch oder hat es ja immer noch diesen ganz wunderschönen Gewölbekeller dabei.
Ja, ja.
Also ich erinnere mich, mein Sohn vor 20 Jahren saß da mit einem Freund, Gleichaltrigen, die bei dir im Haus wohnen, unten, und er kam dann irgendwie nach dem Wochenende und hat erzählt, wir haben mit Rudi Super 8 Filme, Blues Brothers und so weiter geschaut. Also das war wirklich irre gewesen, das weiß ich noch, so lange kennen wir uns auch schon. Und ich dachte, Mensch, das ist ja eine ganz andere Sache, was da passiert. Also,
ja, der Keller, das hat auch eine Geschichte, der Keller war zugeschüttet im Jahr 1928, gab es hier irgendwo richtige fürchterliche Wetterkatastrophe. Da sind Bäume stehend in die Straßen runter. Und da ist der Keller voll mit Erde und so. Das waren vielleicht 2 Meter, 2,5 Meter. Und da war der Keller 2,5 Meter, nicht mal, weil ich musste mich bücken. Mhm. Also 2 Meter hoch.
2 Meter,
Und dann kam irgendwann mal der ehemalige Gärtner von der Familie, von dem Apotheker Peppler, und er hat gesagt, Rudi, der Keller, der ist 5 Meter hoch. Da musst du buddeln, und unten ist ein Klinkerboden. Mhm. Ja, und da habe ich dann Freunde, das Volleyball habe ich damals gespielt, und da haben wir dann gebuddelt. Gell? Und ein Loch von 3 Meter Durchmesser, und gebuddelt kam nicht. Und dann kam der Boden, gell? Ja, und dann haben wir, ich glaube, 25 Vollcontainer Dreck rausgeschafft, gell? Bis der Keller wieder raus. Also der Keller war 28 bis 68, 78, wie lange ist das?
50 Jahre zugeschüttet.
50 Jahre zugeschüttet, festgestrampelt. Da waren Kartoffelkäfige und Holzkohle oder sowas. Das wussten die Leute gar nicht, dass der so tief ist. Gell? Da kam man später Mieter von früher, von dem Haus, und die haben sich das alles angeguckt, haben sich gefreut, dass es so schön aussieht. Und da habe ich den Keller gezeigt. Und dann, Mann, also das haben wir nie gewusst, dass da sowas ist. Gell?
Das sind so die alten Keller in der Obergasse, Gewölbekeller.
Ja.
Es gab letztes Jahr diese Eigenproduktion vom Theater Mobile. Und Spuk in der Obergasse hieß das Stück, und da ging es also auch darum, dass so diese Obergasse in Zwingenberg so eine Geschichte hat mit diesen alten Gewölbekellern. Das ist eine tolle Tradition.
Und die waren verbunden.
Die waren verbunden sogar.
Ja, ja, der Mobile und mein Keller, da gab es auch einen Durchgang. Die waren auch verbunden.
Ein Durchgang.
Und von dem Keller ging dann Weg hoch in die Stadtmauer, da ist der German oben, und in der Stadtmauer ist ein Loch. Und wenn man da reinging, konnte man bis zur Jugendherberge in dieser Stadtmauer laufen. Das da war ein Gang.
Martin, ja,
das waren alle, weil die Zwingenberger sind, glaube ich, 3-mal ausgeschlachtet worden. Ja.
Ja.
Und ja.
Also bis oben, das ist ja das Anwesen von Germans, genau, bevor es dann weitergeht zur Bergkirche.
Unter dem Anwesen war der Tunnel. Ja.
War der Tunnel.
Ja, da haben die schon damals so Dinger gebaut wie die Hamas, gell?
Ja.
Konnten sie auch.
Wahnsinn. Die Obergasse hat sich ja generell in den letzten Jahrzehnten unheimlich verändert. Ne? Mhm. Also es war ja, glaube ich, vor 30 Jahren legendär, dieser Rote Ochse. Das war ja, glaube ich, ein Restaurant mit dem ersten Nichtraucherzimmer.
Ja, genau.
Damals. Wer war denn der Besitzer damals gewesen?
Das war weißt der Ludwig Schanz. Ah, Ludwig okay. Schanz war Küfer, aber dann hat er sich entschieden, dass er eine Kneipe machen will. Und da hat er Pfälzer Weine präsentiert. Und es war ein lustiger Mensch. Der hat sehr viele auswärtige Menschen nach Zwingenberg gebraucht.
Es war ja auch eine tolle Idee. Also auf der einen Seite gab es die Kneipe und auf der anderen Seite das sogenannte Nichtraucherzimmer.
Nichtraucherzimmer, ja.
Nichtraucherzimmer.
Also das erste überhaupt.
Das erste, wahrscheinlich in ganz Hessen, das erste Nichtraucherzimmer. Ja. Und es gab die tollsten Schnäpse auch bei ihm, die wir also auch dann reihenweise probiert haben. Also er selbst auch ein Charaktermensch.
Ja.
Also heute ist es ja so ein Lokal für Feinschmecker und Liebhaber der gehobeneren Küche geworden. Es hat ja so ein bisschen eine Geschichte mitgemacht, die letzten 20, 30 Jahre, muss man sagen. Ne?
Ja, das sind ein paar Versuche gestartet worden. Also erstmal war das gehobene spanische Küche, das war der Julio. Mhm. Das war auch eine Renner eigentlich. Ja, war da auch ein bisschen Spielsalon später. Und dann Patricia Breitscheid, glaube ich, heißt die. Die hat es gekauft und dann hat sie es umgebaut und dann hat sie erstmal selber Personal engagiert, aber da hat sie bald gemerkt, das ist unbezahlbar und dann kamen noch drei verschiedene Wirte bis jetzt. Also war ein marokkanisches Lokal, war auch sehr gut, aber Marokko in Zwingenberg ist nicht so kompatibel.
Ja, genau. Und also die Obergasse, wenn es heißt Obergasse, muss man auch sagen, es gibt eine Untergasse in Zwingenberg. Ja. Ich habe vor 2 Jahren ungefähr, ist es schon her, mal eine historische Stadtführung mitgemacht.
Ja.
Und ich war doch wirklich sehr erstaunt, als ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Zwingenberg mal mit der Obergasse aufgehört. Das heißt, der jetzige Marktplatz in Zwingenberg und die Untergasse und das, der ganze Bereich bis zur B3 war vor Jahrhunderten gar nicht so unbedingt der Kern von Zwingenberg.
Nein, also die Obergasse ging bis zum Marktplatz, da war der Eislui und dann war es das Lokal, was jetzt griechisch ist. Das war auch schon lange Zeit, das war der Bettenstadel, das waren zwei Männer. Und dann ging es weiter, da war das Piano, früher hieß das Krone, und da gab es einen Adler. Also das war eigentlich eine Kneipengasse komplett, diese ganze Strecke. Wir haben auch, das war, nachdem ich das Café aufgemacht habe, so 83, da haben wir dann eigentlich große Feste organisiert und gefeiert, da haben alle Kneipen mitgemacht. Und da haben wir dann eigentlich ist da das Weinfest entstanden.
Ach, das Weinfest.
Das war jahrelang haben wir da so ein Weinfest, da war am Marktplatz voll und die ganzen Gaststätten haben aufgehabt und auch die privaten Höfe, also da ist auf einem Hof irgendwo Champagner oder Campari oder weiß Gott was. Alle haben was angeboten und das war schon eigentlich sehr, sehr lustige und interessante Angelegenheit.
Ja. Und ich vermute mal, du hast da dann auch Musik gemacht.
Ja, klar.
Ja.
Da bin ich mit fahrendem Piano auf einer Lafette rumgefahren, oben Hut. Und habe einen Freund, der ist mit Hut rumgelaufen und ich habe gespielt. Und dann bin ich irgendwo, ich glaube beim Schmitzi oder bei Eislu, da bin ich da rein. Und habe einen getrunken und da war der Hut weg. Das vergesse ich nie. Obwohl, das hat mich nicht geärgert. Die Action, das war einfach eine tolle Aktion. Und das war auch bei diesen Festen das erste Mal, wo ich den Hof einigermaßen in Schuss gebracht habe, dass ich im Hof, ich glaube da 200 Leute waren im Hof, gell?
Toll.
Das war unbeherrschbar. Also,
wie haben wir gesagt, eng ist gemütlich, ne? Hat der Holger gemütlich gesagt.
Ja. Alte Tische, alte Stühle, da, keine Tischdecken, da haben wir da irgendwo von der Frau Dietrich hieß die, die hat gesagt, ach, ich habe so viel alte Bettbezüge, das braucht kein Mensch, denn da haben wir Bettbezüge.
Da muss man kreativ sein und dann läuft die Sache gut.
Ja, genau, das war schon lustig.
Genau, aber nochmal zurück zum Marktplatz. Was ich ganz spannend fand im Vorgespräch war, dass es da auch Geschäfte und alles gab.
Ja, klar. Mhm. Ja, ja, da gab es Textilgeschäft, da gab es Elektrogeschäft, ein Stückchen weiter, da, wo jetzt das Papperlapapp, die haben auch jetzt zugemacht, da war eigentlich so ein kleines Hobby, ja, Haushalt, also Werkzeuge oder sowas. Also es gab viele Geschäfte, ja, aber das ist vorbei. Ja. Die Geschäfte haben es schwer und dementsprechend jetzt auch die Gastronomie, weil das ist keine Flaniermeile. Wer geht da spazieren? Das geht mal in Bensheim, aber auch immer weniger, weil da machen auch immer mehr Geschäfte. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und diese Argumentation, ja, wir machen autofrei. Ich weiß nicht, ob das nicht antiproduktiv ist. Mhm.
Besonders finde ich immer noch, du hast eben gesagt, keine Flaniermeile. Also im Sommer kann man schon so die Obergasse so rauf und runter ganz nett spazieren gehen und gucken, wo man jetzt gerade so den nächsten Wein trinkt. Und auf dem Marktplatz, wie gesagt, der Italiener hat so seine Plätze etwas reduziert. Aber wir sitzen oft auf dem Marktplatz, auch im Sommer, und genießen da unser Essen. Der Grieche ist auch da und jetzt auch neuerdings dieses Café. Ja, ja. Ich sehe da schon auch eine gewisse Entwicklung.
Das ist positiv. Ja. Das Café, das lockt. Ja, ja, der Grieche hat Schwierigkeiten. Und das neue Lokal, wo der Eisel war, wenn die aufmachen, das gibt ein Lokal mit 200 Quadratmeter, gell? Ich weiß nicht, was die da anbieten wollen. Also in Zwingenberg ist schon schwierig mit der Gastronomie.
Es gibt viel, ja. Wir haben viel Gastronomie, viel Auswahl einfach. Wir können auf relativ kleinem Raum.
Zwingenberg hatte irgendwann mal, habe ich es gelesen, dass ich habe die Chronik, habe 39 Kneipen gehabt.
Wow, das ist echt.
Ja? Also, das haben wir heute natürlich nicht.
Ja, das sind viele da, wo gegenüber Becker Germann, das war Fuchsbau, ja, das war Italiener. Also es waren etliche Lokale, die es eben nicht mehr gibt. Gell?
Das ist vielleicht so ein bisschen so wie mit der Musikkultur, was du eben beschrieben hast.
Die Kneipenkultur hat sich verändert. Ja.
Die Musikkultur hat sich verändert. Ja. Das heißt, früher hat man diese Live-Musik noch mehr geschätzt, weil man einfach noch mehr zusammengekommen ist in der Freizeit, so abends einfach. Und hat da nochmal sich was gegönnt. Und heutzutage, wir haben so die Zeit unserer Social Media.
Ja, auch die Kommunikationsebene von Menschen, die sich getroffen haben und Stammtisch oder sowas. Ja, ja, da guckt man heute irgendwo dies im Fernsehen und das. Das geht kaputt, die Kultur. Mhm. Auch mit Rauchen, nicht Rauchen. Ist auch viel kaputt gegangen. Ja. Man hat da gesessen. Mhm. Ja, also die Atmosphäre. Ich war neulich wieder im Jazzkeller, im Jazzclub in Frankfurt. Da war ich früher öfters. Das ist das ist ein klein bisschen größer als das, da gibt es noch hinten mal. Wenn man da gesessen hat, hast du 3 Meter weiter, 4 Meter weiter die Menschen gar nicht mehr gesehen. Aber die Atmosphäre war das. Mhm. Ja? Und die ist, das ist weg. Ja? Auch, dass man früher auch mehr getrunken hat.
Also trinken, ich finde dieses Rauchen mit den Raucherkneipen, ist eine Entwicklung. Also ich weiß, dass Live-Musik fehlt vielen Menschen, das weiß ich. Also das höre ich immer wieder. Oder man muss sonst wohin fahren. Dann hat man Live-Musik zu Uhrzeiten, dass es um 8 schon anfängt und um 10 muss zu Ende sein. Ja, in Frankfurt zum Beispiel, in so einem kleinen Club, weil die Anwohner sich beschweren. Ja, dann denke ich mir, ich gehe abends um 8 Uhr auf ein Konzert. Also finde ich schon auch eine merkwürdige Zeit. Aber wenn die um 10 Uhr aufhören müssen, kein Wunder. Aber es ist merkwürdig. Aber dass es immer mehr Nichtraucherkneipen gibt, höre ich doch auch oft von Leuten, auch die selber rauchen, dass das eigentlich was ist, wo man sagt, das ist eine positive Sache. Weil man es, glaube ich, nicht mehr aushalten würde, den ganzen Abend im Rauch zu sitzen.
Und ich meine nur, die Atmosphäre.
Ich weiß, die Atmosphäre ist eine andere, ne? Und die Gemütlichkeit. Aber es gibt doch viele, die sagen, ich finde es toll, hier heute Abend zu sein. Wenn geraucht werden würde, wäre ich nicht hier. Also das ist bestimmt was ich so vielleicht aufhebt, die Vor- und Nachteile. Ne?
Es gibt aber ja immer mehr. Wenn man dann so kommunikativ war und
auf
hat
jeden
eine
Fall
geraucht, hast du noch ein Bier und noch ein Bier. Und da ist viel mehr auch getrunken worden. Es ist auch gefahren worden mit 2,5 Promille.
Genau.
Das kann sich heute kein Mensch erlauben, diese Versicherungsgeschichten und weiß Gott was. Mhm. Kannst du nicht.
Mhm. Aber das massiv ist alles,
was, ja, was den Umsatz in Kneipen, also ich bin, eigentlich bin ich ständig seit 50 Jahren nur in Kneipen und Restaurants oder auch Hallen oder weiß Gott was. Aber da beobachte das, da sehe ich das, die Entwicklung. Und das ist also für Menschen, die mit Gastronomie Geld verdienen wollen, ist es sehr schwierig geworden.
Und für Menschen, die mit Geld machen,
ja,
ihr Geld verdienen wollen, ist ja, es sehr, ist ja, es sehr ja, schwierig geworden. Ne?
Ist sehr schwierig geworden.
Bist du überhaupt noch unterwegs? Also trittst du noch auf? Wie ist das ja, bei ja, dir mittlerweile?
Ja, aber viel weniger. Also ja, früher viermal, fünfmal die Woche, maximal also dreimal und heute viermal im Monat, ja.
Aber immerhin, viermal im Monat.
Ja, ich bin
also
auch alt,
ja. Unseren Podcast-Hörern ja, und Hörerinnen verraten wir jetzt nicht dein Alter.
Nein, das machen wir nicht.
Die Menschengruppe, das ist einfach, diese handgemachte Musik spricht immer weniger Menschen an, ja, weil man ist gewohnt, diese bombastische Aufnahmen, ja, wenn ich die, ich vertrage es nicht, aber die Helen Fischer Show oder irgendwelche Shows, da kommt Feuerwerk, da kommt Ballett, da kommen tausend Leute. Musiker siehst du keinen. Ja. Die sitzt da, wackelt im Marsch, pardon.
Ja, ja, genau.
Und singt ein bisschen und das ist eine ganz andere Kultur. Eine der totalen Überzeugungen für mich, für Musikerleben war der Louis Armstrong. Und das hat ich eigentlich zum Musiker gemacht, weil man als Musiker macht man Freude. Man sieht es, dass man bei den Menschen Freude verursacht oder Freude macht. Diese Freude bei diesen Massenveranstaltungen, wo 100.000 Leute da rumhupsen oder sowas, also ich kann das nicht mit dieser inneren Freude überhaupt nicht vergleichen.
Als Musiker erzählst du was von dir, idealerweise.
Ja.
Ja, du erzählst was von deinen Gefühlen, von deiner Sicht auf die Dinge und bist eben auch kreativ. Und vorhin hast du gesagt, du bist sozusagen der schräge Rudi, aber ich würde dich wirklich eher als kreativ, als voller Energie bezeichnen, als positiv, als humorvoll. Also ein wunderbares, ein wunderbares, ausgefülltes Leben, was du so gestaltet hast, wie es zu dir passt.
Ja, also ganz typisch, würde ich, also Armstrong habe ich gesagt, da habe ich die Ella Fitzgerald in Stuttgart gesehen. Also die hat ein Kleid gehabt, das wird keine Frau heute anziehen. So wie so Jutta sagt, gell? Da haust dich um, ich stimme. Und so, das ist weg, das ist weg, das kommt nie wieder. Die Stimmung wird erzeugt von diesem ganzen Brimborium, was da bei so einer Show geboten wird. Das hat mit Kunst überhaupt nichts mehr zu tun.
Ja, und ich höre auch ein bisschen Wehmut raus jetzt so gerade bei dir. Ja. So ein bisschen, es ist schade. Das war eine besondere Zeit und irgendwo schade, dass sich alles so viel und auch so krass geändert hat. Aber andererseits kann man sagen, du hast einen wunderbaren Schatz an tollen Erlebnissen, was dein Leben ausgemacht hat und was du selbst dargestellt hast und immer noch tust, wenn du ein paar Mal im Monat auftrittst. Das finde ich toll.
Und es ist einfach toll, dass wir dich hier haben in Zwingenberg. Und es ist toll, dass wir jetzt heute auch alle mal hier festgestellt haben, gehört haben, was noch so hinter deinem Namen steckt und nicht nur das, was wir hier so von Festen kennen. Also vielen Dank für das tolle Gespräch, für diese vielen Informationen.
Ich mache auch eine Ausstellung. Ich mache auch Holzskulpturen, gell?
Holzskulpturen?
So 20, 30.
Verrat uns mal, wo wir das sehen können.
Ja, die habe ich gerade in der Werkstatt. Ich habe noch nie irgendwo den Hieb gehabt. Jetzt stellst du aus. Ich habe im Rathaus gesprochen, da muss man sich anmelden. In so einem Kunstverein oder wie das heißt, gell?
Gibt es eine Vernissage? Also da freuen wir
sind
uns
gespannt.
Drauf, ja.
Also ja, toll. Das ist auch bei der Kunst, ja. Ich schnitze nichts. Ich hole die Dinger, so Stämme, Holzstämme oder sowas. Da fahre ich nach Gernsheim und da liegt im Wald liegen die Holzstücke, die schon total zum Malen sind, aber geschält. Und da versuche ich irgendwie abstrakt Dinge rauszuholen, die ganz toll aussehen. Ja. Toll. Keine Gesichter und keine. Ja. Mhm. Aber das kommt noch. Ja.
Das kommt noch, Mensch.
Deshalb bewundere ich sowas wie die Olive da.
Den Olivenbaum in unserem Garten.
Das ist Kunst, ja. Da braucht keiner was machen.
Ja, dann sind wir gespannt, was wir noch alles erleben
müssen. Wir
müssen
noch einen weiteren Podcast machen.
Das wollen wir hoffen. Das wollen wir hoffen, Rudi.
Ja,
ja, vielen Dank, dass du da warst, Rudi. Das ist ganz toll, dass du unser Gast warst und dass du dich dem Podcast-Abenteuer auch gestellt hast. Und
ja,
liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns bis in 14 Tagen, bis zum nächsten Podcast. Und ihr könnt gespannt sein, was euch da wieder erwartet. Eine spannende Folge. Tschüss.
Tschüss.